ARD.
So, jetzt mal die Ohrenspitzen. Hallo zum Elefant, Tiger und Co. Podcast, direkt aus dem Leipziger Zoo.
Ja, das Klima ist wieder gewohnt stabil hier im Gondwanaland im Zoo Leipzig. Und natürlich freuen wir uns auch hier wieder auf eine neue Folge Elefant, Tiger und Co., der Podcast. Eines der schönsten Ziele, das man in der ARD-Audiothek haben kann. Und wir haben uns ja vorgenommen, in dieser Reihe jetzt vor allem Tiere ein bisschen nach vorne zu rücken, die noch nicht die ganz große Bekanntheit haben, vielleicht auch ein bisschen kleiner sind. Dann trifft es sich regelrecht, wenn das Tier im Namen schon den Begriff Zwerg führt. Und darum geht es uns heute nämlich hier um den Zwergotter. Und dazu habe ich heute das erste Mal hier im ETC-Podcast Anton Barska. Anton, sehr herzlich gegrüßt.
Ja, hallo, hallo. Ich freue mich, hier zu sein.
Wir auch, Anton, wir auch. Ich gebe ehrlich zu, der Riesenotter ist mir natürlich bekannt. Und ich vermute mal, wenn es jetzt zufällig gerade wieder Fütterungszeit sein sollte, werden wir ihn wahrscheinlich auch in der nächsten halben Stunde öfters mal hören. Aber genau um den geht es eben nicht. Den Riesenotter habe ich tatsächlich auch vor Augen. Ist ein ordentlicher Koloss und der weiß sich auch zu wehren. Der Zwergotter wohnt, glaube ich, an der anderen Seite vom Gondwanaland.
Ja, tatsächlich. Also man muss gar nicht so weit laufen. Ich sag mal, nur ein paar Meter, aber es ist genau auf der anderen Seite.
Und ein Zwerg, ich fange jetzt mal mit Mausgröße an. So wird er nicht sein, oder?
Naja, ich sag mal, so ist der kleinste Otter und der ist tatsächlich, ich sag mal, um die 2,5 Kilo ungefähr, kann man schätzen. Also das heißt, man kann sich einen Hund oder eine Katze vorstellen in einer ähnlichen Dimension. Schon ein kleiner Hund oder auch eine kleine Katze dann, ne, im Vergleich.
Akustisch auch so gut drauf wie der große verwandte Riesenotter?
Durchaus, durchaus. Also die sind sehr stimmfreudig, da wird sich auch lautstark beschwert, selbst wenn man sich freut. Die sind auf jeden Fall gut zu hören. Man muss natürlich wissen, die sind nicht so laut wie die Riesenotter. Die haben natürlich nicht das Volumen dahinter.
Ja. Also, und wie groß ist eure Zwergotterfamilie?
Wir haben gerade zurzeit zwei Zwergotter, Janus und Juno. Seit 2010 ist er schon da und sie ist seit, ich glaube auch seit 2017. Also sie sind noch, ich sage jetzt mal, schon eine Weile da für ein Otterleben. Also interessant, er wird bald 14, das heißt, er ist nicht mehr der Jüngste.
Ja.
Die zwei sind's, genau.
Und das ist ein gutes Pärchen oder ist das noch eins in der Kennenlernphase? Also habt ihr auch schon Nachwuchs gehabt?
Also ich sag mal so, es ist ein sehr gutes Pärchen.
Oha, okay.
Gezüchtet haben wir leider noch nicht mit denen. Das heißt, das war natürlich der Plan, dass wir die Zwergotter natürlich halten, um auch eine Zucht irgendwie in Gange zu kriegen. Was jetzt der Grund ist, ist nicht so richtig geklärt. Wir haben die Paarung schon beobachten können bei den Tieren. Ob es jetzt an ihm liegt oder an ihr. Man könnte jetzt sagen, das ist ein bisschen schade oder traurig. Man kann aber auch argumentieren, das ist eigentlich ganz praktisch, weil das Problem ist ja doch, wenn man Jungtiere ranzüchtet, man muss die auch immer irgendwo hinbringen.
Ja.
Und der Zwergotter ist jetzt nicht so, dass wir den quasi in eine Auswilderungsstation stecken können oder so. Da wird es tatsächlich so ein bisschen eng mit der Unterkunft, also wo man dann die Jungtiere quasi abgibt. Das ist schon nochmal eine Frage, die kann man tatsächlich beim Zwergotter schon mal vorne ranstellen.
Wie viel Platz ist denn hier bei euch? Also ich komme mal wieder mit dem Vergleich vom Riesenotter. Das ist ja ein wirklich großes Gelände mit großem Wasser. Ist es auch etwas, was der Zwergotter so braucht?
Also der Zwergotter hat, ich sag mal, im Vergleich zum Riesenotter ein deutlich kleineres Revier. Das Gehege ist also nicht ganz so groß. Es ist aber, ich sag jetzt mal, ich schätze mal so 20 Quadratmeter hat das die Anlage schon. Dann gibt es noch den Stall dazu, da gibt es eine Wasseranlage dazu. Also die haben alles, was quasi das Otterherz begehrt.
Haben die dort Untermieter? Also, oder sind die für sich allein dort?
In der Halle selbst haben wir alles Mögliche, was durch die Halle sich bewegen kann, frei. Und das hat natürlich dann auch, sag mal, kein Hindernis, auf die Zwergotteranlage zu kommen. Also diverse Vögel kann man hier auch beobachten.
Ja.
Eine direkte Vergesellschaftung haben wir nicht in dem Sinne geplant. Da gäbe es einige, ich sag jetzt mal, vergleichbare Haltungen, wo schon auch Vergesellschaftungen möglich sind mit dem Zwergotter. Bei uns ist das jetzt nicht nötig, weil wir in der Halle sowieso alles Mögliche am Leben haben.
Und eure zwei, Janus und Juno, kommen die beiden denn miteinander klar? Also sind das jetzt welche, die auch als Pärchen unterwegs sind oder Einzelgänger?
Also die sind tatsächlich als Team unterwegs. Die Zwergotter neigen auch dazu, ich sag mal, ihre Sozialstruktur zu suchen. Also braucht man gar nicht so irgendwie anfangen mit Einzelhaltung oder irgendwas. Das tut denen nicht gut. Die sind sehr aneinander gebunden. Die haben auch, ich sag jetzt mal, eine deutliche Dynamik untereinander. Er hält sie ganz schön im Zaum. Sie muss sich ein bisschen zurückhalten.
Ja.
Aber ganz genau so, wenn ich eine Fangaktion habe, dann muss ich mich vor ihr in Acht nehmen, wenn ich ihn greifen will, weil sie das Team verteidigt, genauso wie er sie verteidigen würde. Also die sind da ganz genau, ganz doll aufeinander geeicht.
Was heißt das? Er hält sie im Zaum? Also sie muss beim Fressen sich hinten anstellen? Oder was bedeutet im Zaum halten?
Na, in der Gruppe gibt es, ich sag mal, so eine gewisse Dynamik, nennt sich Hierarchie. Das heißt,
ja, von gehört, ja.
Bei den Zwergottern ist es auch oft so, dass die Männer, ich sag mal, ein bisschen größer sind.
Ja.
Also bei Ottern allgemein sind die Kerle immer ein bisschen größer. Die setzen sich dann auch einfach durch, wenn sie daran nicht gehindert werden. Das heißt, der Otter an sich ist ja schon auch jemand, der jemand anders nicht die Brot auf dem Butter gönnt.
Ja.
Also der Futterneid oder alles mögliche spielt auch eine Rolle. Wer zuerst fressen darf, natürlich. Er braucht das, also der Janus, der braucht das schon, dass er der Boss ist. Und sie braucht es nicht und hält sich gern eher zurück. Das ist aber auch typisch, ich sag mal, in der Konstellation bei den Zwergottern, dass der Mann quasi der Rabiatere ist, der quasi dann auch die anderen unterdrückt in dem Sinne.
Kennen die denn, also ist auch von der Natur aus Riesenotter? Also sind das Nachbarn in der freien Natur draußen?
Nee, die sind
überhaupt gar nicht.
Nee, die sind nur bei uns hier in der Halle, sind sie quasi Nachbarn.
Ja.
Auch wenn sie sich nicht sehen, hören werden die sich schon, beziehungsweise riechen. Otter sind ja auch, ich sag jetzt mal allgemein, sehr auf den Geruchssinn fixiert. Das heißt, da riecht jedes Tier anders und die können sich untereinander sehr gut unterscheiden.
Ja.
In der Natur ist natürlich der Zwergotter aus Südostasien und der Riesenotter in Südamerika,
oha,
ich sag mal,
ja,
eher selten, dass die sich natürlich
bisschen
begegnen.
Mehr als ein Tagesausflug, ja, okay. Aber ist das Verhalten, sagen wir mal, ähnlich? Also, ich entschuldige, wenn ich immer den Vergleich mit dem Riesenotter führe, aber das ist der, den ich anbringen kann. Die wurden mir ja auch von deinen Kollegen als fast als ungenießbar beschrieben. Also da muss man vorsichtig sein, wenn man sich in deren Nähe bewegt. Die greifen auch gerne an oder haben sogar Jagdtaktiken. Ist das bei den Zwergottern auch so?
Also bei den Zwergottern ist es, ich sag mal, vergleichbar, aber proportional zur Größe entsprechend relevant.
Ja,
also
okay.
Die werden natürlich, wenn man das Gehege betritt, auch ihr Territorium verteidigen, beziehungsweise wenn man sie nicht kennt, dann wird auch attackiert werden. Dazu kommt auch noch, dass Otter gehören ja zu den Mardern. Der Marder, ich sag mal, Umgangston ist nach menschlichen Maßstäben ein Rauer.
Okay.
Ich hatte früher mal Frettchen privat und kann das bestätigen. Da wird also, ich sag jetzt mal, nicht nur mittels Gerüche oder auch Lautsprache kommuniziert, sondern auch mittels Beißen. Also auch der Otter, der macht das ähnlich. Wenn da, ich sag mal, jemand ist, den man kennenlernen möchte, kann man auch erstmal testweise reinbeißen.
Je nachdem, hat das noch gar nicht böse gemeint?
Nein, noch gar nicht böse gemeint. Die Aggression lässt sich noch steigern. Das ist also ja deutlich im Rahmen. Und da sind sie schon vergleichbar. Jetzt kann man aber auch sagen, der Unterschied ist auch deutlich. Zwergotter werden im Gegensatz zu Riesenottern auch durchaus mal in Südostasien auch vom Menschen gehalten.
Okay.
Also auch domestiziert teilweise. Das heißt nicht als Haustier in dem Sinne, so wie wir jetzt uns das vorstellen. Aber es gibt, ich sag mal, ganz idyllische, traditionelle Symbiosen zwischen Mensch und Tier in den Gegenden teilweise noch. Dass also der Fischer tatsächlich mit seinen 2, 3 Ottern loszieht. Der hat die an der Leine.
Ja.
Und dann wird quasi zusammen gejagt. Der Otter treibt Fisch, beziehungsweise der kriegt dann auch was von dem Fisch. Und der Fischer, der hat natürlich den Hauptteil der Beute. Hindert den Otter daran, den Fisch einfach nur zu fressen.
Ja.
Aber so da haben die quasi im Team. Man könnte quasi eine Symbiose sagen. Das ist quasi traditionell auch, ich sag mal, nicht mehr so häufig, aber traditionell ein altes Anwendungsgebiet von Fischotterhaltung.
Ein schöner Teamgedanke eigentlich, ja.
Ja, absolut. Und das geht nicht mit Riesenottern.
Die würden sich das nicht gefallen lassen oder sowas.
Die kriegst du schlecht an der Leine gehalten und ich glaube auch so, dass das Handling eines solchen Tieres dann nochmal deutlich schwieriger ist. Die wiegen ja 20 Kilo, also locker das Zehnfache. Ne?
Ja, okay. Aber das Grundinteresse wäre dasselbe. Also auch der Zwergotter liebt Fisch?
Auch der Zwergotter liebt Fisch. Die Riesenotter stehen eher in dem Ruf, ausschließlich Fisch zu fressen. Alles andere wird nur platt gemacht. Der Zwergotter ist dann eher tatsächlich jemand, der auch Obst, Gemüse und alles Mögliche bei uns als Futter ja quasi angeboten bekommt. Krebse vor allen Dingen auch gerne frisst, aber auch andere Schalentiere, Muscheln, die sind da eher divers im Speiseplan.
Und womit arbeiten die dann? Nur mit ihrem Mundwerkzeug oder sind das zum Beispiel auch Geschickte mit ihren Händen oder Pfoten?
Ja, ja. Also alle Otter sind, ich sag jetzt mal, relativ neugierig und relativ geschickt mit ihren Pfoten. Beziehungsweise was mit den Pfoten nicht geht, beziehungsweise Maul nicht geht, mit den Zähnen nicht aufgeht, das wird natürlich auch mit den Händen so lange bearbeitet, was geht. Die Zwergotter sind berühmt dafür, dass sie Muscheln zum Beispiel an Land tragen und dann da quasi in die Sonne legen und 5 Minuten später kommen sie wieder und warten so lange, bis die sich selber öffnen. Wenn die trocken werden, dann öffnen die sich ja selber.
Also intelligente, strategische Tiere?
Absolut.
Ja?
Absolut.
Ich kenne eine Elefant-Tiger-Co-Folge. Ich glaube, da war sogar das Max-Planck-Institut da und hat mit denen verschiedene, glaube, Futter in der Box getestet. Das waren die Zwergotter?
Das waren auch die Zwergotter. Das Max-Planck-Institut hatte, wenn ich mich jetzt nicht total irre, mal einen Versuchsaufbau,
ja,
sowohl bei den Zwergottern und parallel dazu bei den Riesenottern, auch um gerade einen Vergleich hinzukriegen, was die Kooperationsfähigkeiten quasi der einzelnen Tierarten im Unterschied angeht. Und ich sag mal, die Auswertung ist durchaus interessant. Die Ergebnisse sind jetzt nicht so spektakulär, dass man jetzt irgendwie eine Erwartung erfüllt bekommt, dass da die Riesenotter das absolute Teamverhalten an den Tag gelegt haben.
Und irgendwann übernehmen sie die Macht oder so.
Und irgendwann übernehmen sie die Macht. Das ist jetzt nicht abzusehen, ja, anhand des Tests. Es war aber deutlich, dass die Zwergotter zum Beispiel ein deutlich eingespielteres Teamverhalten manchmal an den Tag legen. Die Riesenotter sich durchaus selbst mal der Nächste sind. Aber das kann man so pauschal auch, ich sage jetzt mal, in dem Versuch vielleicht festhalten. Das ist im Alltag durchaus, ich sag mal, von Tier zu Tier auch unterschiedlich, von Gruppe zu Gruppe aber auch.
Testet ihr das denn zum Beispiel beim Füttern auch immer mal? Also ich meine, die Tierbeschäftigung ist ja immer das große Thema. Stellt ihr denen gern mal so ein paar Rätsel?
Also Enrichment, sag jetzt mal Tierbeschäftigung, bei Ottern ist allgemein ein wichtiges Thema, weil die, wie gesagt, sehr neugierig sind, sehr gut gefordert werden müssen. Also natürlich gibt man Beschäftigungsanreize rein, aber man verlässt sich in vielen Situationen auch darauf, dass sie sich quasi gegenseitig auch genug mit noch beschäftigen.
Was hältst du da bei euch für ein Beispiel mal?
Ein Beschäftigungsbeispiel. Wir haben zum Beispiel ein klassisches Beispiel. Dienstags und freitags ist bei uns Krebstag. Da gibt es Flusskrebse und die packen wir in Bambusröhren. Da sind Löcher drin und die werden ins Wasser gelegt. Und dann müssen die quasi das da rausholen. Das ist quasi eine 1A-klassische Beschäftigung mit übers Futtermittel.
Und das ist in 2 Minuten erledigt oder in 2 Stunden?
Je nachdem, wie viele Krebse drin sind. Die sind relativ gut geübt an diese Röhren. Ich sag mal, verschwenden die wahrscheinlich nicht mehr so viel Zeit wie am Anfang. Die sind relativ effektiv dabei. Aber die sind schon ein Stündchen damit beschäftigt auch.
Und das machen dann beide zusammen? Also trotz der Hierarchie, die du vorhin angesprochen hast, da teilen sie sich die Arbeit?
Na, da gibt es dann für jeden seine eigene Röhre.
Ach so, also jeder macht, also es ist nicht so, der eine schubst was raus und der andere greift dann zu oder sowas?
Tatsächlich jetzt bei uns nicht der Druck ist, sondern eher, ich sag mal, das Freizeitangebot für die eher.
Ja, ja, okay. Ja.
Dann ist jetzt auch nicht die Notwendigkeit, sich jetzt, ich sag mal, ein Beutetier irgendwie kooperativ zu erarbeiten. Ja. Im Fressen sind sie sich dann auch doch eher der Nähere, der selbst, der eigene.
Ich höre so ein bisschen raus, Schwimmer sind sie auch gut, ja? Sind
absolut.
Alle Otter vermutlich,
oder? Alle Otter. Es gibt keinen Otter, der nicht schwimmen kann. Es gibt höchstens einen Otter, der nicht mehr so gut an Land unterwegs ist. Aber das täuscht auch. Otter sind, ich sag mal, an Land wie im Wasser sehr agile Tiere.
Das heißt also auch Schwimmen heute bei Ihnen, wie bei den Riesenottern?
Beim Zwergotter auch. Allerdings beim Zwergotter, Kurzkrallenotter, die haben vorne an den vorderen Gliedmassen gar keine Schwimmhäute, beziehungsweise zurückgebildete Schwimmhäute. Hat damit zu tun, dass die Hände doch mehr einsetzen als Funktion Hand. Also die wühlen damit im Uferschlamm rum. Und sind gar nicht darauf angewiesen, jetzt irgendwie eine große Strecke im Wasser dadurch zu gewinnen. Und die Hand ist eher quasi das Werkzeug mit den Fingern bei dem Zwergotter jetzt als Vergleich zum Riesenotter.
Du hast ja gesagt, es sind ja einige andere Bewohner mit in der Halle. Und ich weiß, bei den Riesenottern gab es auch mal ein paar Besucher dort im Gehege, die das bereut haben. Also ich meine jetzt tierische Besucher. Sind die Zwergotter da auch relativ aggressiv oder gemein?
Also ich sag mal so, da gilt wieder das Sprichwort, das sind Marderartige.
Okay.
Ich sag mal so, man kann jeden Marder insofern beschäftigen, indem man irgendwas Lebendiges zu ihm packt. Der wird wahrscheinlich nicht lang brauchen, dass es dann nicht mehr lebendig ist. Ja. Die Zwergotter sind jetzt nicht dafür berühmt, dass sie alles Mögliche massakrieren im Vergleich zu dem Riesenotter.
Ja.
Zwergotter würden sicherlich auch kurzen Prozess machen mit Sachen, die ihnen quasi nicht wegrennen schnell genug. Man merkt auch, dass wenn neue Menschen auf die Anlage kommen, dann wird auch attackiert. Also spielt gar keine Rolle, welche Kategorie Größe oder irgendwas dahinter steht. Da wird schon erstmal auch aus spielischem Grund erstmal angegriffen. Das ist also der normale Umgangston bei denen. Und der Riesenotter ist da aber eine Nummer schärfer, weil, wie gesagt, der wiegt das 10-fache. Die sind im Team auch deutlich effektiver nochmal.
Ja. Also ihr wundert euch da jetzt nicht früh, wenn ihr reinkommt, was da wieder alles drin rumliegt und was da passiert ist.
Nee, also beim Riesenotter findet man durchaus mal noch eher eine Feder. Beim Zwergotter haben wir, ich sage es mal, das Glück, dass dort selten Kollateralschäden bzw. keine Kollateralschäden sind.
Okay. Wenn du dich an deinen ersten Tag dort erinnerst, du hast ja gerade gesagt, wer dort neu reinkommt, der hat es nicht ganz einfach. Wie war das bei dir?
Ja, jetzt muss ich eigentlich ganz, ganz weit zurückholen. Tatsächlich.
Mach das.
Prägende Geschichte für mich persönlich im Umgang mit Zwergottern war tatsächlich an meiner Kindheit im Zoo Leipzig.
Oha.
Da bin ich mit meinem Vater hier im Zoo unterwegs gewesen und ich habe ein Matchbox-Auto in der Hand gehabt und bin überall lang gefahren an allen Gehegen. Die Tiere haben mich nicht wirklich interessiert und aus heiterem Himmel quasi kommen auf einmal 2 kleine Hände und grapschen durch ein Gitter durch, wo ich mit dem Auto gerade lang gefahren bin. Und versuchen, das Auto in dieses Gitter reinzuziehen. Das Gitter ist aber von der Maschenweite einfach zu klein. Und das hat mich so diebisch fasziniert, dass ich meinem Vater gesagt habe, wir müssen jetzt jeden Tag ins Zoo und immer bitte hierhin. Und im Endresultat war das tatsächlich auch Schwerpunkt für mich, mein ganzes Leben lang Faszination für Marderartige, Otterartige, alles. Wie gesagt, ich habe selber schon Frettchen gehalten. Und als ich dann endlich hier war, ich sage jetzt mal beim Zwergotter, dann kann man schon sagen, ist mein Herz innerlich natürlich aufgegangen.
Also es ist nicht so, dass du damals den Matchbox verloren hattest und deshalb motiviert warst, den hier unbedingt wieder zurückzuholen? Nein, also du hast dieses Geschick einfach bewundert.
Die haben mich so überrascht und es war, ich sag jetzt mal, so eine Faszination, so eine kindliche gleich bei mir dabei und die hatten mich quasi sofort.
Aber das bringt dich ja nun trotzdem nochmal zurück zu deinem ersten Tag als Pfleger jetzt bei den Zwergottern. Wie haben sie denn da auf dich reagiert? Wussten sie, das ist der kleine Junge von damals?
Nee, das ist natürlich, waren das ganz andere Otter, also andere Individuen. Die Otter haben so reagiert wie auf jeden Menschen, erstmal ungehalten mit, wo bleibt das Futter? Und die beiden Zwergotter, Juno und Janus, haben sich relativ früh bei mir wundern dürfen, dass ich jemand bin, der den Kontakt nicht scheut.
Ja. Also nicht zurückweichen ist da auch schon ein bisschen eine Prämisse, oder?
Ich sag mal so, das ist jedem mehr oder weniger ein bisschen selbst überlassen. Ich sag jetzt mal, als Pfleger muss man das selber einschätzen können. Die Tiere beißen, habe ich ja schon erwähnt.
Also Gummistiefel tragen?
Kommunizieren auch mittels Beißen. Die Gummistiefel kannst du danach vergessen.
Okay.
Also kannst du dann immer bei den Zwergottern benutzen, aber nicht mehr für Wasser.
Ja, okay.
Und unsere Zwergotter waren, ich sag jetzt mal, als ich dort angefangen habe, schon darauf, ich sag mal, programmiert, erst mal schießen, dann Fragen stellen.
Ja.
Und dementsprechend gab es, ich sag mal, eine Übergangszeit, wo ich auf jeden Fall mit Abwehrgerät und Futtermittel natürlich die Anlage betreten wollte. Sonst hätte ich da viel weniger Spaß gehabt. Und die haben sich aber, ich sag mal, über die Jahre lang dran gewöhnt und freuen sich auch. Und ich werde jetzt in keiner Weise mehr angegriffen von den beiden. Die versuchen das manchmal auch, ich kann denen quasi meine Hand vor die Nase halten, die würden mal schnauben, aber reinbeißen würden sie nicht mehr.
Wie reagieren die denn eigentlich auf Besucher jetzt? Ist da, also freuen die sich, wenn sie die mal ein bisschen,
also unterschiedlich,
vermeintlich attackieren können?
Also Besucher hinter die Kulissen zum Zwergotter auf die Anlage würde ich eher nicht nehmen.
Ist klar.
Weil ich auf meine eigene Verantwortung zwar auf die Anlage gehen kann mit den Tieren, aber ich möchte niemandem das zumuten, dass er da überfordert ist oder die Tiere überfordert oder weiß was, geil, was passiert. Besucher auf der Besucherseite sind den Ottern bekannt. Und da gibt es sicherlich auch die ein oder andere Interaktion. Das heißt, gerade am Besucherantritt, wo also auch keine Scheibe ist, wo mehr oder weniger direkter Kontakt auch möglich ist, da kann ich mir natürlich vorstellen, was manche Besucher machen und was manche nicht machen sollten.
Ja.
Beziehungsweise kann ich auch erkennen am Verhalten der Otter, wenn die natürlich vermehrt sich da in dem Bereich aufhalten und immer dahin gucken und immer irgendwie Aufmerksamkeit einfordern, dass da irgendwas passiert sein muss wahrscheinlich.
Ja.
Also spinne ich jetzt mal, irgendein Besucher vielleicht versucht hat zu füttern oder
ja,
so.
Ja, klar, ja.
Aber die sind das gewohnt.
Okay. Und die sind auch nicht schüchtern, was das angeht. Also das ist jetzt ein Tier, was man auch recht häufig sieht als Besucher. Oder ist da Rückzug angesagt?
Tatsächlich sind Otter, ich sag mal, in der Natur wie auch in der Haltung eher Tiere, die sich ihre Ruhe suchen. Die Riesenotter sieht man tatsächlich auch am meisten bei den Fütterungen. Das heißt, wenn sie wissen, dass es hier vorne was gibt, dann kommen sie hier vorne hin. Sind auch mal freiwillig dort vorne sicherlich. Die haben aber eine große Auswahl auf der großen Anlage. Beim Zwergotter ist es aber ein ähnliches Phänomen.
Nun habt ihr zwei Tiere. Ist das immer so gewesen, dass ihr zwei hattet? Oder waren es auch mal mehr? Also, dass ihr gesagt, mit Zuchterfolg hat es noch nicht geklappt. Also, ich meine, was habt ihr zum Beispiel vor?
Wir hatten mal eine Junggesellengruppe. Da kommt auch dieser Janus heraus. Und die wurde dann aufgelöst. Das heißt, die anderen Kerle sind in andere Gruppen, in andere Zoos gegangen, in andere Zuchtprogramme. Und der Janus hat dann hier sein Weibchen dazu gekriegt, relativ junges. Und man hatte natürlich die Hoffnung, dass das jetzt zack, zack, sofort eine Riesenzucht gibt. Wie schon erwähnt, man ist jetzt nicht traurig, wenn es jetzt nicht klappt. Also wir schreien jetzt nicht, wir müssen jetzt hier die Zuchtgruppe jetzt trennen und eine andere Konstellation einbauen, damit hier auf Teufel komm raus Jungtiere rauskommen. Ein bisschen mysteriös, ein bisschen schade ist es natürlich schon. Man wünscht natürlich auch jedem Tier, ich sage jetzt mal, ob in menschlicher Obhut oder in der Wildnis, dass es wenigstens einmal im Leben ein Jungtier großziehen kann.
Natürlich.
Das ist so eine, also ist jetzt
aber es ist jetzt keine Umstellung sozusagen geplant. Also du wüsstest jetzt nichts davon, dass man das Pärchen neu zusammenstellt oder so.
Nee, perspektivisch sage ich jetzt mal, er ist von 2010, habe ich gesagt. Das heißt, er hat noch ein bisschen. So ein Zwergotter kann durchaus um die 20 Jahre alt werden. Aber ewig alt wird er auch nicht mehr werden. Das heißt, ich würde jetzt mal, ohne mich zu weit rauszuhängen, behaupten, dass die erstmal so lange hier bleiben werden.
Und wenn du sagst, eine Junggesellengruppe, wie kommen die denn dann untereinander klar? Da muss doch jetzt Gleichberechtigung herrschen. Oder eben gerade nur Konkurrenzkampf?
Also, ich sag mal, bei einer Junggesellengruppe fällt der Faktor Paarung natürlich weg. Der ist dann also keine Ablenkung. Aber die Konkurrenz spielt dann mehr eine Rolle, beziehungsweise das Verhalten, das otterartige Verhalten untereinander wird dort auch sehr geprägt. Und daher kommt sicherlich auch der sehr raue Umgangston von unserem Janus.
Ja.
Also der dominierende Charakter, den er ihr gegenüber hat, den hat er auch dank seinem Verhalten aus der Gruppe. Ob er dort in der Gruppe viel zu sagen hat, das weiß ich natürlich nicht. Ich war damals noch nicht hier.
Ach so, okay.
Aber die werden sich, ich sage jetzt mal, relativ gut untereinander verhalten haben. Da wird es auch mal heiß hergegangen sein, ganz typisch für Otter. Und dementsprechend geht er auch an seine Dame ran. Und sie ist ein relativ freundliches Wesen eher. Also auch noch jünger im Vergleich zu ihm, deutlich jünger, 7 Jahre jünger als er.
Also wenn du sagst zum Beispiel, du kannst auch mal deine Hand hinhalten, ohne großes Risiko einzugehen, suchst du denn manchmal auch diese Nähe?
Ja.
Sind auch ein bisschen Herzensangelegenheiten von dir, die Otter?
Ja, also...
Das klang ja nun schon durch, also komm, also, jetzt mach hier nicht so...
Ich wollte gerade sagen, ich habe also wirklich zufällig den Checkpoint gekriegt, dass ich hier bei den Riesenottern und Zwergottern arbeiten kann. Tatsächlich ist das unausgesprochener Geheimwunsch schon immer gewesen von mir.
Ja.
Den Kontakt zu den Riesenottern, den kann ich nicht haben, weil der, also auch mal... Den geschützten Kontakt am Gitter sicherlich, aber selbst da wäre ich sehr vorsichtig.
Ja, ja.
Die sind schneller, als man gucken kann. Und beim Zwergotter ist es zwar nicht anders, aber in der Dimension halt ein Zehntel leichter, ist es natürlich was ganz anderes. Absolut, die brauchen ihre Sozialstruktur. Und wenn ich da, ich sag mal, in irgendeiner Weise einen Fuß in der Tür haben will, dann muss ich, ich sag mal, in einer gewissen Ebene mich auf deren Höhe runterlassen und muss auch Teil der Gruppe werden, muss ich natürlich einen Kontakt haben, müssen an mir riechen dürfen. Natürlich.
Ja, ja.
Ich werde nicht so weit gehen und zurückschnappen oder sowas. Das ist sicherlich was ganz anderes. Ich werde jetzt nicht das Otterverhalten imitieren.
Ist klar.
Aber ich werde mich dem Gruppengefüge werde ich mich stellen müssen, wenn ich der Gruppe in irgendeiner Weise eine Beziehung also anbieten möchte.
Hast du denn für dich mal selbst so analysiert, warum es gerade Otter dir so angetan haben? Also was ist das für dich das besondere Faszinierende dran?
Das ist eine richtig gute Frage. Da kann ich jetzt richtig gut rumeiern.
Leg los. Weißt du selber nicht, ist einfach so, oder?
Ja, es ist auf jeden Fall ein Instinkt. Ja. Bei mir. Ich sag mal so, jeder Tierpfleger, mehr oder weniger, tut sich ja schwer, wenn man ihn fragt, was sein Lieblingstier ist.
Ja, kann ich bestätigen.
Und zwar aus gutem Grund. Also erstmal aus professionellem Anspruch. Ich möchte natürlich kein Tier benachteiligen oder bevorzugen in dem Sinne. Es ist einfach ein instinktives Ding. Ich sag mal so, wie man zum Beispiel manchmal Hundehalter ansieht, dass er wie, ich sag mal, seinem Haustier ähnlich sich kleidet, geht und verhält.
Das ist klar, das ist eine besondere Symbiose.
Ich sehe in mir durchaus auch das hin und wieder mal den einen oder anderen Marderzug. So, also ich bin sicherlich kein raffgieriger, fieser Typ, der irgendwie rabiat mit anderen Leuten umgeht, aber ich bin auf jeden Fall auch ein Rudeltyp.
Teamfähig, okay.
Aber auch instinktiver Raubtier, keine Ahnung was, Pfleger. Also ich brauche das Raubtier, ich brauche das Säugetier und ich brauche es auch ein bisschen in der Größe. Wahrscheinlich sind das so die Faktoren bei mir.
Reicht es so weit, dass du tatsächlich auch in der Heimat der Zwergotter schon mal gesucht hast nach ihm?
Nee, nein.
Hast du es vor? Ist das irgendwie?
Das ist auf jeden Fall drin, das ist auf jeden Fall möglich, beziehungsweise das würde ich mir wünschen. Im Moment habe ich gerade andere Pläne auf dem Schirm und das ist jetzt nicht auf dem primären Plan.
Ist ja nicht so, dass ich nächste Woche abfrage, ob es geklappt hat oder sowas, aber es ist schon der...
Also ich würde auf jeden Fall gern mal, ich sage jetzt mal Bangladesch oder irgendwas und dann mal so einen Fischer kennenlernen und mal gucken, was die wirklich mit den Ottern live machen da am Fluss, ja, wenn die mit denen da arbeiten, weil das finde ich total spannend.
Wie ist es denn dann mit anderen Zoos? Ist Zwergotterhaltung in Deutschland verbreitet?
Die relativ gut gesättigt. Ja, also es gibt Otterhaltung auch hier in Deutschland, Zwergotter vor allen Dingen, wo zum Beispiel auch die Zucht besser geklappt hat als bei uns.
Okay, da guckst du neidisch ein bisschen hin, oder?
Nö, interessiert.
Ja?
Interessiert, neidisch gar nicht.
Seid ihr da im Austausch, frage ich mal so, also wo eventuell die Stellschraube ist, die du hier noch ansetzen kannst?
Absolut, also wir Tierpfleger, ich sage jetzt mal mehr oder weniger, jeder ist da sicherlich unterschiedlich, sind auch miteinander vernetzt oder ich sage jetzt mal, haben Kontakte. Es interessiert einen und dann muss man natürlich auch mal in einen anderen Zoo gehen und nachgucken. Wenn man sich nur auf seinen eigenen, ich sag mal, 4 Quadratmetern konzentriert, ist das schön und gut, aber dann wird man auch ganz zwangsläufig berufsblind. Man muss sich zum gleichen Thema auch andere Meinungen immer holen.
Darf ich fragen, wie anstrengend ist am Ende dann Zwergotterpfleger? Also ist es etwas, wo man am Tag 5-mal sauber machen muss? Oder wo, du sagtest, die wühlen gern mit ihren Pfoten im Schlamm rum, wo man auch ordentlich für Sauberkeit sorgen muss?
Na, anstrengend insofern, dass man sich, wenn man die Otter sehr gern hat, durchaus täglich mehrfach verschiedene Gedanken machen kann, wie man die geistig auf Trab hält.
Okay.
Das Saubermachen ist gar nicht so aufwendig.
Wir hören ja gerade die Riesenotter wieder im Hintergrund. Ist der Sound von Zwergottern ähnlich?
nicht ganz so robbenartig. Also die Riesenotter, die haben ja, ich sag mal, vom Volumen oder von der Kapazität durchaus die Möglichkeit, wie eine Robbe zu klingen oder wie so ein Seelöwe oder sowas, in der Frequenz ähnlich. Beim Zwergotter ist natürlich alles leiser, aber die gnätschen und knatschen ganz genauso. Die Zwergotter sind sehr lautfreudig. Also da gibt es verschiedene, ich sage jetzt mal, eine große Facette an Geräuschen.
Ja.
Die unterhalten sich auch. Ich sage jetzt, da gibt es verschiedene Rufe. Das heißt, die quatschen jetzt nicht so, wie wir Menschen miteinander quatschen. Das würden die eher über den Geruch machen. Aber bestimmte Signalwarnungen, Rufe, irgendwas zur Aufmerksamkeit, Freude oder sowas, da gibt es dann bestimmte feste, ich sage jetzt mal, Begrifflichkeiten unter den Ottern.
Kannst du Ottersprache?
Gar nicht. Gar nicht. Also ich krieg mit, wenn sie sich freuen. Und ja. ich krieg mit, wenn sie sehr aufgeregt sind. Und ich krieg auch mit, wenn sie richtig böse werden.
Das glaube ich gerne. Aber ich denke, da passt doch die Gestik dann dazu, oder?
Ja, genau. Also man kriegt das dann auch schnell mit, wohin sie gerade gucken, was gerade ihre Aufmerksamkeit ist. Das ist natürlich klar.
Hast du mit Gerüchen schon mal eventuell Fehler gemacht? Also was weiß ich, bist mit stark parfümiert auf Arbeit aufgetaucht oder hast gemerkt, irgendwas anderes an dir hat denen gerade nicht gepasst?
Ich persönlich jetzt nicht. Ich hatte mal eine Praktikantin und die hat mich mal angesprochen, hat gefragt, sag mal, Anton, ist das eigentlich, was machst du eigentlich anders? Die Tiere reagieren auf dich ganz anders als auf mich. Und habe ich überlegt, habe mir am Kopf gekratzt und habe natürlich zurückgefragt, sie vielleicht Deo morgens benutzt. Sage, ja, natürlich. Mit Pheromone, was sonst?
Ja.
Und da habe ich natürlich dementsprechend gelacht und habe gesagt, soll mal probieren, das vielleicht wegzulassen. Vielleicht reagieren die Tiere dann ein bisschen anders. Und sie war sehr überrascht.
Und zwar hat auch tatsächlich...
Absolut. Also da ist man natürlich sehr unbedarft, wenn man das gar nicht bedenkt.
Ja.
Also die kann man auch regelrecht stressen mit schlimmem Geruch. Ich persönlich habe jetzt... nichts Schlimmes gehabt mit den Ottern, dass sie sich irgendwie an meinem Geruch gestört hätten.
Aber Besucher zum Beispiel haben doch garantiert immer einen Duft oder sowas mit dabei. Also spürt man da irgendwie eine besondere Reaktion?
Nee, der Besucher geht eher in der Masse unter. Der Geruch ist nicht so gut greifbar. Ja. Also der wird dann eher als großer Sammelgeruch, glaube ich, wahrgenommen. Und dann ist ein einzelner Faktor in dem Sammelgeruch sicherlich irgendwie ausschlaggebend für irgendeine, ich sag mal, Reaktion des Otters. Aber im Zweifel ist der Besucher schon lange weg. Und der Otter hält sich auch, ich glaube, ich mal in der Häufigkeit mit diesem Mischangebot dann auch nicht lange damit auf.
Das war alles verwirrend, ja. Okay.
Da kann er nicht viel Informationen rauskriegen und dann ist es auch wahrscheinlich an irgendeinem Punkt nicht mehr interessant.
Wann ist der eigentlich besonders aktiv, der Zwergotter? Ist es ein klassisches Tagtier, oder?
Ja, das ist eine spannende Sache auch. Also alle Otter sind, ich sage jetzt mal, von Haus aus eher tag- und dämmerungsaktiv. Also wann gut Beute geschlagen wird. Das ist das richtige Stichwort. Eigentlich sind sie Opportunisten. Sie richten sich tatsächlich nach dem, was sie quasi an dem Ort, wo sie leben, gut an Beute schlagen. Beziehungsweise, was auch der Konkurrenzdruck macht, das ist tatsächlich auch genau das der Grund, warum die europäischen Fischotter hier bei uns nachtaktiv sind.
Ja.
Es gibt einfach zu viele Menschen. Der Mensch ist tagaktiv. Früher hat der Mensch auch noch tagsüber gerne irgendwelche Otter gejagt und Fallen gestellt und weiß der gar was. Der Otter hat sich angepasst. Hier bei uns in Europa gibt es keinen tagaktiven Otter. Logisch.
Ja.
Die Riesenotter, die werden nicht gestört von Menschen, die sind natürlich sind die tag- und dämmerungsaktiv, die Zwergotter ganz genauso. Sie werden immer, wenn sie irgendwie in der Nähe von Menschen sind, dann werden sie sich an Menschen anpassen, weil der Mensch ein sehr dominierender Faktor für den Lebensraum Otter ist.
Aber es klingt auch so, als kommen sie mit den Menschen dann irgendwie klar. Also sie finden da ihren Platz.
Die Otter sind, also zum Beispiel der europäische Otter, Fischotter ist auch, ich sag mal, ein unbeliebter Fischräuber klassisch gewesen. Der kommt jetzt gerade wieder. Die Menschen fragen sich gerade. Ich habe neulich mal ein Gespräch irgendwo auf dem Zeltplatz mitgekriegt. Da waren zwei Fischer, die haben sich unterhalten, dass die Reusen werden überfallen. Und ja, und jetzt, ich habe ja herausgefunden, das waren Otter. Und ich denke, ich höre so hin und denke, ja, das war schon immer so. Und die taten halt so, als ob es jetzt ein ganz neues, also wirklich ganz neu, das hat es noch nie gegeben. Ja, das hat die letzten 100 Jahre, gab es davon nicht viel, weil die Otter ganz schön kaputt gemacht wurden.
Ja.
Pelzindustrie, ungeliebter Fischräuber, also Konkurrent, ne, der wird natürlich vertrieben. Und da ist natürlich ein super Beispiel für, da hat sich der Otter den Menschen ganz klar angepasst. Einfach, weil er nicht gerne gejagt wird und auch gerne nachts in Ruhe die Reusen leer macht.
Okay. Also das sind Leidenschaften, die man eben nachvollziehen kann, oder?
Absolut. Also die sind sehr, sehr schlau, lernen sehr schnell.
Anton, ich danke dir recht herzlich. Beim Blick auf die Uhr sehe ich, dass wir tatsächlich schon wieder durch sind. Und obwohl wir den Otter wahrscheinlich am Ende in seiner ganzen Faszination nur angekratzt haben, aber da kam schon einiges rüber. Anton, recht herzlichen Dank. Ich wünsche euch natürlich für die Zucht alles Gute, dass die beiden mal ganz viele noch werden demnächst. Und dann hört man sich vielleicht mal wieder. Anton, herzlichen Dank.
Vielen Dank, hat mich auch gefreut. Vielleicht können wir beim nächsten Mal ja erklären, was der Unterschied zwischen Fischottern und Kreuzottern ist.
Auf jeden Fall. Das lassen wir als Preisfrage schon mal stehen. Danke dir. Bitte.
Dann wäre also alles gesagt. Elefant, Tiger und Co. Ein Podcast von Elefant, Tiger und Co. und MDR Sachsen.